Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir heute an meiner Seite, um über ein fantastisches Spiel zu reden, ist der famose Tobi. Mir ist jetzt kein Adjektiv mit T eingefallen. Der tolle Tobi. Schönen guten Morgen.
Grüß dich,
von der GamePro. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, freue mich auch.
Wenn wir beide casten, könnte es sein, dass wir über ein Rennspiel reden heute. Nein.
Also ja, vielleicht indirekt. Können wir ja später nochmal drüber sprechen, ob es vielleicht auch ein Stück weit Rennspiel ist, ja.
Indirekt, das könnte vielleicht ein Stichwort sein.
Sehr gut.
Ist das noch Indie? Wir reden über Ori and the Will of the Wisps, auch besser bekannt als Ori 2. Auch wenn das nirgends irgendwo im Namen versteckt ist, handelt es sich natürlich um den Nachfolger des, fast schon zu einem modernen Klassiker gewordenen Ori and the Blind Forest. Das ist 2015 erschienen und seitdem warten sowohl wir Kritiker, also die Fachpresse, als auch die Spielerschaft mit großer Spannung auf den Nachfolger. Der wurde ja schon 2 Jahre später dann, glaube ich, angekündigt, 2017. Und seitdem warten wir gebannt und jetzt ist es endlich soweit. Heute, wenn der Cast ausgestrahlt wird, ist auch gleichzeitig Release-Tag von Ori and the Will of the Wisps. Wir hatten jetzt Gelegenheit, schon ein bisschen vorher reinzuspielen und deswegen können wir euch jetzt schon sagen, wie es gelungen ist, wie gut es geworden ist oder ob es vielleicht dem Vorgänger doch nicht das Wasser reichen kann. Mhm. Tobi, Ori and the Will of the Wisps, hol doch mal die ab, die vielleicht Ori 1 noch gar nicht gespielt haben. Was ist Ori?
Ja, Ori and the Blind Forest ist ein Vertreter aus dem Metroidvania-Genre. Also wer Metroidvanias nicht kennt, da geht es ja quasi darum, eine relativ große Spielwelt quasi zu erkunden. Da sind bestimmte Bereiche noch verschlossen, aber nach und nach erlangt man Fähigkeiten, mit denen man dann quasi an diese verborgenen Orte dann gelangen kann. Natürlich spielen auch Kämpfe eine Rolle und natürlich ganz viele Erkundungen, also dass irgendwie Extras in der Welt versteckt sind und so weiter. Und so erkundet man nach und nach dieses riesige Gebiet. Und das hat Ori damals halt ganz fantastisch gemacht, nicht nur wegen seiner technischen Umsetzung, sondern auch wegen seiner liebevoll gestalteten Charaktere, wegen der sehr immersiven Spielwelt. Also es war technisch halt einfach ganz, ganz grandios. Und dementsprechend haben sich, wie du schon gesagt hast, viele Leute, mich eingeschlossen, auch sehr auf das Spiel gefreut. Und man kann, glaube ich, schon so viel vorwegnehmen. Also die Erwartungen wurden meiner Meinung nach zumindest erfüllt mit dem Spiel.
Ja, wenn nicht sogar übertroffen.
Ja.
Je nachdem, wie hoch die Erwartungshaltung war. Sie wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also so viel können wir vorwegnehmen. Es ist fantastisch geworden. Es ist richtig, richtig gut. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy mit den Veränderungen, die auch drin sind. Und auch das, was Ori 1 so ausgezeichnet hat, nämlich diese Emotionalität, diese Liebe zum Detail. Also für viele hat Ori ja auch einen ganz hohen Stellenwert, nicht nur wegen der spielerischen Qualitäten, sondern weil es halt auch so rührend war an vielen Stellen. Ja, weil es so eine wunderbare, verträumte, leicht esoterisch angehauchte, mystische Märchenwelt ist. Und man eben auch sofort Bezug gefunden hat zu Ori, zu diesem kleinen Lichtwesen und natürlich auch zu seinen Begleiter und Begleiterinnen. Also das hat so sofort irgendwie immer so diesen Funken überspringen lassen. Und Ori 2, wir nennen es jetzt in diesem Podcast einfach der Einfachheit halber immer Ori 2, weil der Titel so lang ist, kriegt es meiner Meinung nach auch wirklich gut hin. Also es ist ein deutlich größeres Team geworden. Ich habe die Woche ja auch mit Thomas Mahler gesprochen. Es ist in allen Belangen größer, breiter, aufwendiger und noch detailverliebter, aber hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, dass es immer noch auf dieser Schiene reitet, gell? Auf dieser emotionalen Schiene und wirklich auch süße und emotionale Momente hat.
Ja, total. Also wir können ja mal kurz umreißen, worum es eigentlich geht. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie gut einfach die Charaktere auch bei Ori funktionieren. Also es geht ja grundsätzlich darum, der zweite Teil setzt mehr oder weniger direkt nach dem ersten Teil an. Und es geht darum, dass ja Gummo, Naru und Ori, das sind 3 Charaktere aus dem ersten Teil. Also wer den ersten Teil nicht gespielt hat, der muss auch nicht unbedingt wissen, worum es da geht. Also man begreift die Story auch so, denke ich mal. Die ziehen ein kleines Eulenwesen auf namens Ku und helfen ihr dabei, also der kleinen Eule dann das Fliegen zu lernen zum Beispiel. Sie hat so einen kleinen, ja, kaputten Flügel und da wird dann eine Feder dran geklebt und irgendwann lernt die kleine Eule dann halt fliegen. Das ist auch total niedlich gemacht, dann die Versuche, wie sie sich erst scheut davor und Angst hat. Generell einfach, was Mimik und Gestik bei diesen Charakteren ausmachen, ist ja Wahnsinn. Also sie haben ja, die Hauptcharaktere zumindest, haben ja gar keine Stimme und wenn, dann ist es halt so Fantasy-Geräusche quasi. Und das finde ich halt auch wieder sehr, sehr beeindruckend, dass sie schaffen, ans Herz zu gehen, diese Charaktere, selbst nach ganz kurzer Dauer, das ist ja irgendwie am Anfang nach 2 Minuten oder so und schon hat man sie eigentlich irgendwie ins Herz geschlossen. Und nach diesen ersten Flugversuchen dann fliegt Ori zusammen mit Q dann in Richtung Niven, das ist das neue Gebiet, und stürzt dort aber ab in einem Sturm, wird dann von Q getrennt. Und das erste Ziel des Spiels ist es dann quasi, ja, den Eulenfreund dann wiederzufinden. Und da setzt dann quasi Ori and the Will of the Wisps an. Also, wenn man über Story redet, ich finde schon, dass sie sich hauptsächlich im Hintergrund hält, die Geschichte, ist aber trotzdem sehr schöner roter Faden, der sich da durchzieht. Und ja, diese emotionale Komponente, die kommt tatsächlich auch direkt am Anfang durch. Also man schließt die Charaktere, wie ich schon gesagt habe, eigentlich sofort ins Herz. Was zum Beispiel aber auch daran liegt, dass die Musik einfach so fantastisch ist. Ich glaube, ich werde da jetzt im Laufe des Podcasts noch mehrfach drüber reden, weil wenn ich eine Komponente an diesem Spiel einfach aus tiefstem Herzen liebe, dann ist es einfach die Musik. Also ich hatte ja schon viel erwartet, gerade nach dem ersten Teil. Aber was Gareth Coker, das ist der Komponist, dieses Mal wieder damit geschafft hat, allein im Hauptmenü, wenn man nur die Logos sieht am Anfang und die Melodie geht los, da hatte ich schon Gänsehaut. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es wieder was sehr, sehr Besonderes wird, dieses Spiel zu spielen, ja.
Ja, also ich würde auch so weit gehen, dass die Musik und die musikalische Untermalung in Ori and the Will of the Wisps eigentlich schon fast der zweite Hauptcharakter ist, neben Ori. Sie ist so präsent immer und so on point, also egal, ob du jetzt eine Verfolgungsjagd hast mit einem riesen Bossgegner, der dich irgendwie durch einen halben Level jagt, ob du in einem Gebiet bist, wo dann eher wieder NPCs leben und irgendwie fleißig vor sich hinarbeiten und du mit denen redest. Du weißt immer auch durch die Musik genau, wo du bist. Das ist so, ja, ich würde sagen, das geht schon so ein bisschen so in die Zelda-Ecke, dass man halt diese Musik so wirklich dauerhaft hat, dauerhaft auch bemerkt und wirklich auch sie nicht vergisst, wie in vielen anderen Spielen. Also sie ist immer da und sie ist immer so passend auch, dass man sich da sehr so eingemümmelt fühlt, wie in so eine schöne, kuschelige Decke beim Spielen.
Das ist sehr schön beschrieben. Ja, und gerade so die anrührigen Szenen, die es auch gibt, ich denke, wir werden hier nichts spoilern, aber da geht's mir halt immer so, wenn die Musik dann halt auch noch passt und dieses Gefühl auch genau trifft, dann ist es bei mir, man sagt ja immer so schön, da verdrückt man dann selber ein Tränchen, aber das ist tatsächlich bei Ori auch wirklich so. Also gerade durch diese musikalische Komponente, diese traurigen Szenen, die treffen einen dann doch mehr, als man das dann auch vor dem Test dann noch erwartet hat. Und das ging mir halt wieder genauso. Und das fand ich wieder einfach ganz erstaunlich, weil man ja, zumindest die Leute, die Ori 1 kennen, ja schon ungefähr wissen, in welche Richtung es emotional geht. Aber dass es dann halt wieder genauso funktioniert, das fand ich einfach, ja, beeindruckend tatsächlich.
Ja, und nochmal zu dieser Geschichte. Also es hat schon ein bisschen mehr Story-Elemente drin, würde ich sagen, als der erste, aber sie bleiben wirklich sehr im Hintergrund. Also man muss jetzt nicht denken, das wird jetzt zu einem Point-and-Click-Adventure oder irgendwie sowas. Auch wieder ein bisschen vergleichbar vielleicht wie Zelda oder vielleicht auch wie Hollow Knight. Es gibt sehr viel, was in dieser Welt dann eben auch passiert, was dann immer einen Grund dir liefert, warum du jetzt wieder in dem und dem Gebiet bist. Es gibt natürlich auch Nebenquests, die natürlich auch eine gewisse Story haben. Also irgendjemand möchte gerne ein Zahn von einem Bossgegner, wo du dann nochmal hingehst, oder irgendjemand sucht irgendeinen speziellen Kristall, oder jemand hat in der Wüste, hat jemand Durst und du musst ihm irgendwie entsprechend Wasser finden. Also solche Geschichten sind natürlich, so kleine Geschichtchen sind dann auch ganz viel in der Spielwelt verteilt. Die sind oft auch optionale Geschichten, die musst du nicht machen. Die nimmst du aber dann auch so mit, wenn du eben die Welt erkundest, weil natürlich geht's in diesem Spiel sehr viel um Exploration, um Gebiete entdecken, um Secrets zu finden. Und die Geschichten, die dir die Welt dann so erzählen, natürlich auch sehr viel über das Environment. Also je nachdem, wie die Welt da aussieht, wie du dich da voranschreitest, dann brechen irgendwelche Sachen zusammen. Und die Geschichte liefert eigentlich eher immer so ein bisschen so auch die, es treibt so das Spiel voran, dass man eben auch wieder einen Grund hat, warum man da und da hin muss. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es eine große Narration ist im Hintergrund, mit der man sich irgendwie groß beschäftigen muss.
Nein, wobei man aber auch sagen muss, diese ganzen Sidequests und NPCs und so, die sind ja quasi erst mit diesem Teil dazugekommen. Also der erste Teil, gerade wenn man den ersten Teil heute nochmal spielt, fühlt sich der im Vergleich jetzt zum zweiten Teil, also vergleichsweise leer an, ohne dass das jetzt irgendwie negativ gemeint wäre. Aber man merkt doch, dass da einiges dazugekommen ist, gerade so diese ganzen Charaktere, mit denen du sprechen kannst, die dir Sachen verkaufen können. Du hast es schon gesagt, diese Sidequests zum Beispiel auch irgendwie, dann triffst du einen Abenteurer in einem Dungeon, der irgendwie seinen Kompass verloren hat und so. Und es wirkt aber auch immer so, dass es tatsächlich auch in dieses Universum passt. Also ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man irgendwie so Nebenquests und so hört, dann denkt man ja erstmal, oh, das ist, könnte eventuell aufgebläht werden. Aber immer wenn Will of the Wisps irgendwie Gefahr läuft, dass es zu viel wird, dann ist da dann auch gut. Also es ist nicht so, dass dann die Karte irgendwie komplett vollgeknallt ist mit irgendwelchen Icons oder so. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Also sie haben sich dann schon in gewissem Maße zurückgenommen, ohne aber zu vergessen, so den die gesamte Größe des Spiels natürlich ein bisschen nach oben zu treiben.
Ja, deutlich würde ich auch sagen. Also gerade durch die Nebenquests hat man da schon sehr viel mehr zu tun, aber ohne, dass es in Arbeit ausartet. Ich finde, da gebe ich dir absolut recht, das hat genau so ein schönes Mittelmaß. Man muss ja auch nicht alle Nebenquests machen, aber man hat noch genügend Motivation, alle machen zu wollen, weil es jetzt nicht wie bei, naja, bei den schlechtesten Assassin's Creeds ist, wo man übersät wird mit Fragezeichen und Ausrufezeichen. Oder bei Witcher fand ich das auch eine Zeit lang mal sehr abschreckend, diese ganzen Icons. Und da, finde ich, haben sie ein gutes Mittelmaß gefunden, absolut. Es ist ja nicht nur in dem Punkt auch ein bisschen ein anderes Spiel. Also sie haben sehr viel Verbesserungen gemacht. Thomas Mahler hat zu mir gesagt, es fühlte sich für ihn fast an, als hätten sie nicht nur Ori 2.0 gemacht, sondern fast schon Ori 3.0. Mhm. Verstehst du, was er meint? Also findest du das auch so, dass es wirklich nochmal zwei Schritte mehr ist in allen Bereichen als der Vorgänger, gerade auch was Kampfsystem, was die Mechanik und so angeht?
Also es ist meiner Meinung nach eine logische Entwicklung, weil die Moon Studios haben sich sehr genau angehört, was Fans und Kritiker kritisiert haben am ersten Teil. Und da war eben einer dieser Punkte eben das Kampfsystem. Und das ist ja durchaus ein wichtiger Bestandteil in Metroidvania. Im ersten Teil war es ja hauptsächlich so, dass es sich eher passiv angefühlt hat. Also das gesamte Kampfsystem, du hast ja mehr oder weniger immer auf einen Knopf gehämmert und dann hat dieses, dein Geisterbegleiter hat dann mehr oder weniger die Arbeit für dich erledigt, weil der immer angegriffen hat. Und jetzt ist es ja sehr, sehr viel aktiver. Also du hast ja, findest ja relativ schnell am Anfang diese Lichtscherbe, also Lichtschwert könnte man auch sagen, aber das ist irgendwie dann ein bisschen seltsam, wenn man das mit Ori in Verbindung bringt. Später hat man dann noch einen Bogen und so. Also du hast halt sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, aktiv die Kämpfe zu gestalten. Ja. Also vom Spielgefühl ist es sicherlich, ja, schon eher 2.0. Also 3.0 fände ich jetzt ein bisschen weiß ich nicht. Also dazu ist es dann zu wenig, in Anführungszeichen. Es fühlt sich halt, wie gesagt, einfach wie eine logische, ja, wie der logische nächste Schritt für Ori an, was irgendwie im letzten Teil bemängelt worden war. Das haben sie jetzt durchaus verbessert und auch vielfältig verbessert, weil die Kämpfe fühlen sich jetzt ja auch einmal wuchtiger an. Also gerade wenn du mit der Lichtscherbe zuschlägst, das ist ja wirklich, da hast du ja, das fühlt sich einfach auch toll an. Und du musst natürlich viel mehr Gegner beobachten. Also du kannst ja nicht einfach auf den Knopf hämmern und dann in gewissem Abstand dann warten, bis dein Kumpel da alles erledigt hat, sondern du musst ja schon gucken, wie bewegen sich die Gegner, wie bewege ich mich jetzt, lohnt es sich da in den Nahkampf zu gehen, mit der Lichtscherbe packe ich eher den Bogen aus, später gibt es dann ja noch irgendwie so einen Geisterschlag und so weiter, also kannst sehr, sehr viel experimentieren. Und was ich auch sehr interessant fand, das Kampfsystem ist halt auch so ausgefeilt, dass viele Gegner tatsächlich einen speziellen Schwachpunkt haben, beziehungsweise eine Attacke, gegen die sie besonders anfällig sind. Und wenn du das weißt, dann macht es natürlich sehr viel Spaß, dann auch mit den Fähigkeiten hin und her zu wechseln. Und ja, du fühlst dich einfach mächtiger. Und das ist auch was, was ich bei der Musik zum Beispiel gelesen habe, dass der Komponist gesagt hat, in bestimmten Szenen, im ersten Teil sollte es sich so anfühlen, dass Ori dann tatsächlich auch Angst hat, zum Beispiel in diesen Verfolgungssequenzen oder diesen Fluchtsequenzen. Und im zweiten Teil ist es dann schon sehr, sehr viel gereifter. Also, dass das schon eine Situation ist, die er gewohnt ist, wo er sich dann denkt, ach, schon wieder sowas. Und das würde ich jetzt tatsächlich dann auch für das Kampfsystem dann auch sagen. Also, Ori ist jetzt schon
Er spielt sich sehr viel selbstbewusster, absolut.
Genau, also
das ist lang nicht mehr so hilflos, sondern Ori ist ein richtiger Badass geworden.
Ja. Genau, richtig.
Das Kampfsystem nimmt sich sehr viel Inspiration, finde ich, von Hollow Knight im positiven Sinne. Also klar, Metroidvanias müssen sich jetzt heutzutage eben auch an den momentan oder bis dato herrschenden Platzhirschen, im wahrsten Sinne des Wortes Platzhirschkäfer, Hollow Knight orientieren. Und ich finde, da hat Ori sich sehr stark inspirieren lassen und hat ein sehr ähnliches System. Also man findet jetzt eben auch so Lichtpunkte, die dann wie so Experience-Punkte funktionieren. Mit denen kann man dann diese bei den verschiedenen Händlern, also es gibt halt so einen NPC, der dir dann eben neue Skills verkauft und die setzt du ein, wie diese, ich weiß gar nicht, wie hießen sie denn bei Hollow Knights? Diese Embleme oder
ja,
irgendwie.
Ja, diese passiven Fähigkeiten halt, ja.
So Medaillons oder sowas war das, genau. Und so ähnlich funktioniert es ja auch. Am Anfang hat man halt drei so Slots, die dann wirklich auch gemappt sind auf die Face-Buttons, wenn du mit dem Controller spielst. und kannst dort wirklich frei bestimmen, auch da möchte ich meine Standardattacke haben, da möchte ich meinen Bogen haben oder meine Heilung. Also du kannst natürlich auch solche Skills einsetzen, dass du dich aktiv wieder heilen kannst. Den Bumerang zum Beispiel habe ich mir recht früh geholt, aber später dann habe ich mir dann eben auch zum Beispiel so Skills geholt, um Flugfeinden zum Beispiel mehr Schaden zu machen, wenn du halt in einem Gebiet bist, bei denen dann entsprechend viele Moskitos rumfliegen und solche Geschichten. Und das, finde ich, ist sehr, sehr cool gemacht, weil du halt sehr schnell, also einfach Schulterbutton drücken und du kannst diese Slots auch hin und her wechseln. Und es gibt dann eben halt noch diese Slots für die aktiven Buttons, die du benutzt. Das geht on the fly. Du kannst auch mitten im Kampf quasi zwischen Bogen und Bumerang wechseln, wenn du die entsprechende Fingerfertigkeiten hast, um da dynamisch drauf zu reagieren. Der Kampf slowt dann so ein bisschen runter. Und dann hast du eben diese Slots für diese passiven Skills, die dir dann eben bestimmte Vorteile bringen oder auch Nachteile, um halt mehr Belohnung rauszuholen. Also du kannst dir es quasi auch ein bisschen bewusst schwerer machen, dass du sagst, okay, ich teile zwar mehr Schaden aus, dafür stecke ich aber auch 25% mehr Schaden ein. Mhm. Und auch diese Module kannst du dann wieder upgraden und verbessern und so weiter. Also sehr viel komplexeres Kampfsystem, Skillsystem, und ich finde, das tut dem Spiel total gut. Also finde ich absolut motivierend, auch mit diesem System zu arbeiten und zu spielen.
Ja, definitiv. Vor allem haben sie ja die Talentbäume, die es im ersten Teil noch gab, haben sie ja komplett gekillt, weil da wohl das Problem war, dass viele Spieler gesagt haben, ja, aber ich möchte doch eigentlich die etwas spätere Fertigkeit jetzt schon haben. Warum muss ich denn erst noch zig andere freischalten, um dann tatsächlich dann Fähigkeit XY zu bekommen? Und das haben sie mit diesem, ich glaube, die heißen Geistersplitter, haben sie das relativ elegant gelöst. Gerade so, dass es auch viele Spieler gibt, die da eine große Herausforderung dann drin sehen, beziehungsweise sich selber das Leben in diesen Spielen extra schwer machen wollen. Für die sind diese Splitter natürlich zusätzliche Motivation, da irgendwie den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Gerade wenn es darum geht, irgendwie, du kannst deine Energiekosten für bestimmte Angriffe dann um 50% senken, steckst dann aber irgendwie 100% mehr Schaden ein und so. Da kann man sehr, sehr granular dann noch verändern, wie schwer das Spiel jetzt dann sein soll. Abgesehen jetzt natürlich von den Haupt Schwierigkeitsgraden, die du am Anfang wählst, also leicht, mittel und schwer. Und generell ist das, glaube ich, aber für Leute, die vielleicht zum ersten Mal so einen Titel spielen, auch ein bisschen schwierig, dahinter zu steigen. Also dieses, du hast dann die aktiven Fähigkeiten, also dann die Waffen und so weiter, die schaltet man eigentlich relativ automatisch frei im Laufe des Spiels, zumindest die meisten. Die findest du dann an diesen Lichtbäumen quasi. Da kannst du dir dann quasi diese neuen Fähigkeiten dann holen. Und diese passiven Fähigkeiten, die Geistersplitter, die kannst du dir auch in der Umgebung holen. Also die sind dann teilweise sehr, sehr gut versteckt, beziehungsweise man braucht dann ein bisschen Geschick, um die dann einzusammeln. Oder du kannst sie dir eben beim Händler kaufen und vor allem sogar noch verbessern. Also das geht ja auch. Manche Splitter sind ja in 3 Stufen verbesserbar. Also auch da hat man dann tatsächlich noch irgendwie einen Anreiz, dann das Spiel auch länger zu spielen. Und das gibt dem Ganzen halt einfach viel mehr Tiefe. Also klar, diese Talentbäume im ersten Teil, die waren so der erste Schritt. Und das ist jetzt wirklich nochmal, da würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist vielleicht schon 2 Schritte weiter gedacht. Also wenn sie jetzt irgendwie nur so die Hauptfähigkeiten gehabt hätten in Ori 2, da hätte ich gesagt, das wäre jetzt der logische nächste Schritt gewesen, gerade so diese schnelle Hin- und Herwechseln. Aber zusätzlich mit diesem Splitter-System, also diese passiven Fertigkeiten, weil es gibt ja auch super viele mega praktische Sachen. Also ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich mich immer entscheiden musste. Also ich habe dann irgendwann auch einen 4. Slot freigeschaltet. Also es bleibt nicht immer nur bei den 3. Dass du tatsächlich dann einfach entscheiden musst, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Also ich hätte am liebsten irgendwie alle gleichzeitig gehabt und du musst dann wirklich so ein bisschen haushalten, was ist jetzt in welcher Situation auch sinnvoll. Ich habe zum Beispiel dauerhaft ausgerüstet, dass Ori automatisch an Wänden kleben bleibt. Also dass du nicht die ganze Zeit da hochhüpfen musst.
Das war zum Beispiel sowas, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mir eigentlich auch sparen, den Slot, weil du kannst ja per Knopfdruck immer wieder hüpfen.
Das stimmt.
Aber man hat ein bisschen mehr Zeit.
Aber ich bin halt faul. Deswegen dachte ich mir, das ist ganz praktisch. Und sehr viele kleine, elegante Sachen, die du dann ausrüsten kannst, wo du am ersten Moment vielleicht denkst, ja, wofür ist das jetzt vielleicht gut? Aber dann spielst du da ein bisschen mit und dann denkst du dir, aha, das bringt es also. Oder zum Beispiel auch, dass du irgendwie zusätzliche Lebenspunkte dann hast mit einem so einem Skill und so weiter. Also ziemlich viele Sachen. Ich glaube, 32 gibt's insgesamt. Und bis man die alle gefunden hat, das dauert natürlich seine Zeit. Da macht's aber auf jeden Fall, und das hat mich auch tatsächlich positiv überrascht, macht sehr, sehr viel Spaß, damit herum zu experimentieren, weil ich bin normalerweise niemand, der da so viel, ja, einfach versucht, sondern ich bin dann jemand, der sucht sich so seine Fähigkeiten, mit denen ich dann quasi das ganze Spiel bestreite, mit denen ich dann so, ja, am besten klarkomme. Aber da war es tatsächlich so, in vielen Situationen habe ich einfach so ein bisschen durchgetauscht. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die zu finden, dann sich zu freuen, dass man eine neue Fähigkeit hat und dann aber gleichzeitig immer dieses Abwägen, was gebe ich dafür her? Mhm. Ja, spare ich mir die Komfortfunktion, dass ich quasi magnetisch die Erfahrungspunkte anziehe oder spare ich mir das an der Wand kleben? Das ist wirklich sehr, sehr reizvoll und wie gesagt auch sehr stark bei Hollow Knight inspiriert. Das finde ich aber ein schönes, ein gutes System, weil man sich das eben auch dann so ein bisschen an den eigenen Spielstil anpassen kann. Mhm. Schwierigkeitsgrad, wenn wir jetzt eh schon mit den Hollow Knight-Vergleichen da sind, es ist zum Beispiel die Fähigkeit der Karte war bei Hollow Knight ja tatsächlich auch ein Modulslot. Das haben sie sich zum Glück gespart. Also eine Karte hat man hier immer, die auch wirklich sehr gut Übersicht bietet. Auch wenn man es jetzt vielleicht ein paar Tage nicht spielt, hat man alle Icons irgendwie auch auf der Karte gut lesbar. Es ist eine deutlich detailliertere Karte. Man kann auch Teleporter nutzen und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr zugänglich, dieses Spiel. Auch wenn da jetzt das System deutlich komplexer geworden ist mit diesen Lichtsplittern, mhm. ist es trotzdem noch ein deutlich zugänglicheres und einfacheres Spiel als jetzt Hollow Knight oder vergleichbare Metroidvanias. Also auch das Speichersystem haben sie ja zum Beispiel auch komplett überarbeitet. Mhm. Es hat unfassbar viele faire Rücksetzpunkte. Also du fliegst, egal wo du stirbst, eigentlich kaum mehr als einen Bildschirm zurück. Das mhm. muss man wirklich auch sagen. Gerade bei Hollow Knight hat mich das mal ein bisschen in Anführungszeichen gefrustet, dass man halt immer so zum letzten Hauptspeicherpunkt zurückgesetzt wurde. Hier bist du halt einfach immer an der letzten Stelle, wo du gerade eben gestartet hast.
Ja, und wobei man aber auch sagen muss, der erste Teil hatte ja eine ganz interessante Komponente, was das Speichersystem angeht, weil du konntest dir deine Save-Punkte quasi selber setzen. Mhm. Aber das hat natürlich dann teilweise auch dazu geführt, dass du in Situationen warst, wo du dann vielleicht einen Speicherpunkt gesetzt hast und dann da nicht mehr rausgekommen bist aus der Situation.
Und die Leute haben es vergessen. Also die Moon Studios haben gesagt, sie haben die Leute beobachtet und sie haben halt einfach immer vergessen zu speichern und das hat dann für Frust gesorgt. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, das zu kicken.
Speicherpunkte selber zu setzen, das ist ja auch was wir, glaube ich, als Spieler mittlerweile auch verlernt haben, was einfach ein Komfortfeature ist, was ja jedes Spieler halt auch einfach hat und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ich war am Anfang so, als ich die Preview-Fassung gespielt habe, da wusste ich noch nicht so genau, ob ich das gut finde oder nicht. Aber jetzt beim Haupttest habe ich das durchaus zu schätzen gelernt. Einfach sich keine Gedanken darüber zu machen, wo setze ich jetzt am besten den Save-Punkt. Zumal ja im ersten Teil war es ja auch teilweise überhaupt gar nicht möglich, an bestimmten Punkten Save-Punkte zu setzen. Da musstest du erst wieder ein Stück zurücklaufen. Das hat natürlich dann auch genervt. Also jetzt ist das wirklich die deutlich elegantere Lösung.
Es ist aber trotzdem kein einfaches Spiel. Also auch wenn es jetzt gerade so klang, es ist zugänglicher und es ist einfacher als Hollow Knight, aber das heißt ja nicht viel. Es ist wirklich ein anspruchsvoller Plattformer, das kann man schon so sagen. Also ich finde, es fängt sehr sanft an, es hat ein sehr gutes Tutorial und natürlich auch die neuen Fähigkeiten werden sehr langsam eingeführt, aber nach dem ersten Akt zieht es dann schon deutlich an und wenn man irgendwie gerade die Secrets, da hängt man dann auch schon mal gerne irgendwie 20 Minuten, um ein so ein Secret zu haben, wenn es halt wirklich eins der schwereren ist. Es gibt halt in allen Bereichen natürlich auch wieder Secrets, die siehst du sofort, kommst sofort hin und kannst sie sofort erwischen, aber es gibt sehr viele knifflige und auch fordernde Stellen in diesem Spiel.
Ja, definitiv. Also meine Todeszahl war jetzt kurz vorm Ende auch irgendwie, ich glaube, niedrige dreistellige Zahl. Also ich habe mich da schon oft verabschiedet. Das gehört aber auch dazu. Aber das große Aber, was man bei diesem Punkt sagen muss, ist, die Steuerung ist halt einfach derart fantastisch und auf den Punkt, ähnlich wie die Musik, dass du immer das Gefühl hast, wenn du scheiterst, dass es wirklich an dir selbst liegt. Es gibt Punkte, ja, da werden wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, die du, glaube ich, gar nicht einfach schaffen kannst, also wo du dann stirbst und dir denkst, das hätte man jetzt auch, selbst wenn man es gewusst hätte, wahrscheinlich gar nicht schaffen können. Aber gerade wenn es um so Geschicklichkeitspassagen geht, hatte ich nie das Gefühl, dass das Spiel irgendwie unfair wird oder so. Gerade weil die Steuerung wirklich so präzise ist, wirklich auf den Punkt. Und das muss man tatsächlich auch an vielen Stellen sein, weil es geht natürlich darum, irgendwie über Säure zu hüpfen, über Dornen und so weiter. Und dann mit seinen verschiedenen Moves da wirklich von Punkt zu Punkt zu kommen. Aber das Bewegungsgefühl selbst ist durch diese tolle Steuerung auch einfach so gut, dass du hast diese Secrets gerade schon angesprochen. Normalerweise laufe ich auch an vielen solcher Sachen vorbei, gerade wenn ich einen Test in einer bestimmten Zeit schaffen muss. Mhm. Aber da fühlt sich das Oris Körpergefühl, Oris virtuelles Körpergefühl fühlt sich so gut an, dass ich tatsächlich einfach nur, weil es so viel Spaß macht, sich durch die Welt zu bewegen, diese Secrets mir halt immer geholt habe oder fast immer. Ja. Und das ist halt zum Beispiel auch so einer dieser Punkte, wo ich sage, das macht Ori 2 gerade so herausragend, wie auch schon den Vorgänger.
Es ist die gute alte Mario-3-Münzen-Schule. Ja? Ich habe nie verstanden, warum ich bei Mario-Spielen diese Münzen sammel, aber dann habe ich halt immer gemerkt, okay, es hat halt Spaß gemacht, diese Münze zu holen, auch wenn sie halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also ich kann damit ja nichts anfangen oder so, aber ich will halt einfach diese Challenge irgendwie erleben und machen, weil das Plattforming halt Bock macht. Und das, finde ich, kriegt Ori in Perfektion wirklich auch hin. Es macht einfach unfassbar Spaß, dieses Skillset zu meistern auch. Ja. Und es ist kein Spiel für Leute, die Gamepads nicht mögen. Es wird wirklich jede Taste in allen Kombinationen gleichzeitig irgendwie von dir gefordert zu drücken in einer sehr schnellen Abfolge, um diese Secrets zu haben, weil Ori ja noch beweglicher und noch mehr im Flow ist als noch im ersten Teil. Also ganz geil fand ich zum Beispiel auch diese Sandbuddelmechanik. Das ist jetzt kein Spoiler, die hat man auch in den ersten Trailern und so schon gesehen. Du kannst halt nicht nur unter Wasser irgendwie so rumzischen, sondern eben auch später im Spiel dann durch so Sanddünen brettern. Ja, und musst dann da gleichzeitig irgendwie einen Feind anlocken, musst aufpassen, nicht an die Stacheln zu kommen. Der Feind verfolgt dich, dann explodiert da eine Wand, dann pfefferst du da durch, musst aber hinten dann aus der Sanddüne einmal quer über den Bildschirm, um dann irgendwo eine Sandkugel noch zu erwischen, gleichzeitig dich an irgendeinem Schleimpfropfen festhalten, währenddessen noch mit Pfeil und Bogen irgendwie ein Extra abschießen und dann an der Wand zu kleben und. Also man hat so eine Kette an Tastenkombinationsabfolgen, aber immer so, dass man das Gefühl hat, gerade um 1 Millimeter nicht erwischt, ich probiere es nochmal. Es ist unfassbar motivierend, finde ich, auch mit dieser Herausforderung zu spielen, weil man immer das Gefühl hat, jetzt schaffe ich es. Also es ist nie frustrierend. Und bei anderen Genrevertretern hatte ich oft so, boah, das ist jetzt aber echt frustig, dass ich da wieder und wieder und wieder gegen so eine Wand anrenne. Und hier ist immer gerade so der Flow, dass ich das Gefühl habe, okay, es ist nicht weit davon entfernt, dass ich das jetzt meister.
Ja, und dementsprechend ist natürlich auch die Lernkurve. Am Anfang hüpft man dann natürlich so ein bisschen durch die Gegend, aber später, da kannst du dir ja richtige Choreografien quasi zusammenstellen. Und dann denkst du dir, wenn du so eine Passage irgendwie dann abgelaufen oder abgehüpft oder was auch immer bist, denkst du dir, boah, was war das jetzt eigentlich für eine coole Kombination? Gerade so auch dieser Bash-Move, also wenn du da an bestimmten Punkten kannst du dich ja quasi so katapultieren in eine bestimmte Richtung, die du dann auch selber bestimmen kannst. Und die kannst du dann wirklich auch sehr, sehr cool einfach kombinieren zu, ja, richtig schönen Choreografien. Und es war teilweise auch so, am Anfang des Spiels kommt man dann an bestimmten Stellen nicht weiter. Und dann dachte ich mir so, wie soll das jetzt funktionieren? Und später, irgendwie ein paar Spielstunden später, hatte man so viel gelernt, dann ist man zu dieser Stelle gekommen und dachte, wie konnte ich damals da nur so versagen, weil du dich da schon so fühlst wie so ein junger Gott, wie du da dann durch den Level flitzt. Also das ist wirklich einfach so vom das Spielgefühl, auch so diese Progression, dass du wirklich das Gefühl hast, du wächst quasi mit diesen Skills, die du bekommst. Also, dass du wirklich auch dieses Metroidvania-Gefühl ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich komme jetzt an bestimmte Stellen hin, wo ich vorher noch nicht hinkommen konnte. Und das ist einfach sehr befriedigend, neben diesem, auch verbesserten Kampfsystem dann.
Ja, aber ganz wichtig eben, dass es beides ist. Es ist nicht nur die Progression der Spielfigur, sondern auch die eigene. Also, wie bei guten Permadeath-Spielen, wo man ja auch selber einfach mit der Herausforderung wächst, hat man hier halt eben auch das Gefühl, man hat das Spiel sehr viel mehr im Griff und hat aber das Mehr an Fähigkeiten. Und das beides in Kombination ist einfach sehr erfüllend. Ja. Wir müssen auch auf jeden Fall noch über die Grafik reden und die Performance. Also ich finde, dass man dem Spiel wirklich, man hat das Spiel, also man sieht dieses Spiel und denkt sich die ganze Zeit, wow, sieht das gut aus. Ja? Also nicht nur die Musik und der Flow ist irgendwie so fantastisch, sondern wirklich auch, dass die Animationen, wie viel Herzblut da wohl auch drin steckt, aber auch die ganze Umgebung ist irgendwie so viel mehr, ich weiß nicht, plastischer geworden. Es ist ja weiterhin noch irgendwie ein gefühlten 2D-Spiel, aber es ist so viel mehr lebendig, ist vielleicht das richtige Wort, also sehr viel plastischer, lebendiger geworden, detailverliebter. Man merkt wirklich, dass sie da einfach nochmal eine ordentliche Schippe an Ressourcen draufgeschüttet haben, um dieses Spiel noch hübscher aussehen zu lassen, als es ja eh schon war, also als der Vorgänger war.
Ja, und das ist halt auch was mich dann auch nochmal überrascht hat, weil ich habe jetzt im Vorfeld des Tests auch nochmal den ersten Teil einfach eingelegt und der sah halt schon richtig gut aus, aber wenn du dir den zweiten Teil dann anguckst, also wie du schon sagst, es ist einfach in jedem Detail oder in jeder Hinsicht einfach wirklich eine ordentliche Schippe drauf. Also gerade so, Dinge bewegen sich, wenn du an ihnen vorbeiläufst, selbst wenn sie irgendwie im Hintergrund sind. So, das ist ja so dieser handgezeichnete Stil, dass so Büsche sich im Hintergrund bewegen, wenn du vorbeiläufst. Generell, dass sich irgendwie Bäume und Blätter im Wind bewegen leicht und so weiter. Wenn du durch so einen Wasserfall hüpfst, da sind dann wirklich so Gischt, viele Partikeleffekte, Sonnenstrahlen, die da irgendwie durch die Dunkelheit brechen. Gerade was das Spiel auch in dunklen Bereichen macht, wenn du dann irgendwie einem hellen Moskito irgendwie folgen musst, um nicht in der Dunkelheit irgendwie zu verenden. Also Wahnsinn. Gerade so, was ja die Plastizität betrifft, du hast es auch schon gesagt, ist das nochmal ein kompletter Schritt nach vorne. Und dadurch wird das komplette Spiel zusammen auch mit den ganzen NPCs in der Spielwelt einfach noch so ein bisschen reichhaltiger. Also diese Spielwelt fühlt sich tatsächlich eher noch so wie so ein gewachsenes Fantasy-Universum an. Also ohne, dass ich dem ersten Teil das absprechen will, aber es ist einfach eine völlig andere Qualität dann tatsächlich, auch gerade im Detail.
Waren die Bosse auch schon so groß und beeindruckend im ersten? Das hatte ich nicht mehr so
krass in der Welt. Es gab gar keine Bosse in dem Sinne. Also
ja, diese Bossverfolgungsjagden.
Ja, die Verfolgungsjagden, ja, die gibt's ja jetzt auch wieder, also diese Fluchtsequenzen, aber so wirklich Bosskämpfe in dem Sinne gab es im ersten Teil noch nicht. Das war ja zum Beispiel auch ein großer Wunsch der Fans, das im zweiten Teil einzuführen. Und die sind auch jetzt, es gibt jetzt nicht allzu viele, so ein paar gibt's. Die sind auch spektakulär inszeniert. Hin und wieder hatte ich da das Gefühl, dass da so ein bisschen die Übersicht leicht flöten geht. Aber es war gerade noch so erträglich. Und weil wir auch über die Fluchtsequenzen gerade schon gesprochen haben, die sind so einer der Punkte, wo ich sage, das kann man durchaus kritisieren, weil das halt wieder so klassische Trial-and-Error-Passagen sind.
Die fand ich im ersten auch schon sehr kritikwürdig.
Ja.
Genau das aus dem Grund, weil sie auch da schon so waren, dass du sie eigentlich auswendig können musst. Und das sind die einzigen Stellen in dem ganzen Spiel, wo ich gesagt habe, da könnte etwas wie Frust entstehen. War beim ersten schon so, und das ist, glaube ich, eher so aus Tradition jetzt im zweiten auch drin. Es ist ja nicht so viel. Also da waren die Anzahl war im ersten schon deutlich höher von diesen Szenen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, aber es ist wirklich, du musst auf jedes kleine Detail achten. Es gab eine Stelle, das werde ich jetzt hier nicht spoilern, da hat es wirklich, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten gedauert, bis ich das eine entscheidende Detail entdeckt hatte und mir dann dachte, wie konntest du das übersehen? Aber man kann es halt leicht übersehen und du musst es eigentlich vorher wissen. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Allerdings hat mir der Daniel Smith, auch von den Moon Studios, mit dem ich über die Preview-Fassung noch gesprochen hatte, erzählt, dass es jetzt wohl so ist, dass du diese Sequenz noch abbrechen kannst. Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie es im ersten Teil war. Ich glaube, da war man dann tatsächlich stuck in dieser Sequenz und musste sie schaffen. Aber jetzt, wenn es dir allzu viel wird, kannst du sie jetzt unterbrechen, rausgehen, vielleicht noch ein bisschen umleveln, deine Geistersplitter oder was auch immer, wenn dir das hilft, und dann nochmal einen Neustart versuchen, ohne dass du jetzt irgendwie gefrustet dann in dieser Sequenz festhängst. Also das muss man dem Spiel zugutehalten, dass sie da dann zumindest so eine Option eingebaut haben, dass das so ein bisschen abgefedert wird, ja. Aber sie sind natürlich auch spektakulär inszeniert. Also gerade so die erste Sequenz, dann dachte ich auch, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja super einfach inszeniert, genauso wie die Bosskämpfe auch. Nur da ist so wahrscheinlich der Punkt, wo ich am ehesten Kritik noch an dem Spiel hätte. Weil Trial-and-Error-Passagen, ja, die kennen wir alten Spieler sicher noch. Aber irgendwie, wer neu dazukommt, der könnte von diesen Stellen tatsächlich dann eher gefrustet sein.
Ja, ich finde so Trial and Error ist einfach auch kein tolles Spielprinzip. Also, das ist halt einfach stupides Auswendiglernen.
Aber damals war es ja noch verbreiteter als heute zum Beispiel. Ja, also da hat Spieldesign natürlich auch einen großen Satz nach vorne gemacht.
Ich sag nur Sonic.
Ja, genau.
Also das ist aber wirklich jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Wo man aber tatsächlich richtig nochmal jetzt auch einen Punkt reinlegen, einen Finger in die Wunde legen muss, ist tatsächlich die Performance. Also wir haben jetzt natürlich auch hauptsächlich die Vorab-Version gespielt, noch nicht die Release-Version, weil wir halt vor dem Release-Datum jetzt auch schon die Testversion installiert hatten. Wir haben auf der Xbox One X gespielt, glaube ich, du auch, gell?
Ja, richtig.
Und es läuft größtenteils schon sehr gut, weil es ist ja auch einfach ein extrem viel größeres, aufwendigeres Spiel als der Vorgänger. Aber es hat trotzdem einige Performance-Probleme gehabt bei uns beiden.
Ja, richtig. Also es gibt sowohl Nachladeruckler, also so teilweise für mehrere Sekunden, dass das Spiel dann wirklich einfriert. Zumindest war es bei mir so. Und einfach auch Slowdowns an bestimmten Stellen. Gerade ist mir das aufgefallen bei Stellen, wo viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Also gerade wenn so die fliegenden Gegner angesaust kommen, da kann das schon mal ein bisschen in den Keller gehen. In den Keller ist natürlich aber auch ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen differenzieren, weil das Spiel läuft ja größtenteils wirklich mit 60 Bildern in der Sekunde und da fällt es natürlich wirklich auf, wenn es dann nur mal leicht nach unten geht. Also es ist jetzt nie so, dass es unspielbar wird oder so. Aber gerade dadurch, dass der Rest wirklich sehr gepolished wirkt, sind diese Slowdowns, Nachladeruckler und so weiter umso ärgerlicher. Also es ist jetzt nicht von vorne bis hinten super gepolished. Es kann auch sein, dass die Moon Studios jetzt dann auch noch Patches nachliefern. Also kurz bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben, ist der erste große Patch erschienen. Der hat auch ein bisschen Linderung geschafft, zumindest in der Zeit, wo ich jetzt noch mal reingespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so viele Slowdowns sind. Es gibt aber immer noch welche und dessen sollte man sich bewusst sein, ja.
Ja, also es waren jetzt keine gravierenden Bugs dabei, die einem irgendwas verbaut haben, wo man irgendwie ein Savegame neu laden musste. Sowas ist mir gar nicht begegnet.
Das Einzige, nicht, aber mir schon.
Ja?
Okay. Mir tatsächlich nicht, ja. Also ich hatte eine Stelle, wo ich tatsächlich zu einem bestimmten Savepunkt immer wieder zurückgesetzt wurde. Also es war dann in einem bestimmten Bereich der Karte, dann bin ich woanders hingegangen, bin dort gestorben und bin dann aber an diesen Savepunkt zurückgekommen und hatte dann 10 bis 15 Minuten Spielzeit, sind dann dadurch flöten gegangen. Und das sind natürlich Punkte, die nicht passieren dürfen. Das konnte ich jetzt noch nicht verifizieren, ob diese Bugs dann tatsächlich auch entfernt wurden. Nur wie gesagt, wir hatten jetzt im Vorfeld des Testes oder beim Test dann auch ein paar Problemchen, mit denen ich jetzt persönlich nicht unbedingt gerechnet hatte, muss ich ehrlich sagen.
Ja, gerade durch nochmal diese, wir verschieben es nochmal einen Monat für Polish-Geschichte. Das wurde ja öfter verschoben, klar. Ich meine, der Aufwand, die Spielwelt ist natürlich deutlich größer. Mich stört so Verschiebungen nicht, wenn das Spiel dann eben auch gepolished ist. Aber jetzt war halt der Release-Tag da. Es gab nochmal eine Publisher-Verschiebung wegen Polish, so rum. Und trotzdem hatten wir jetzt noch eben vereinzelte Bugs. Ich glaube schon, dass die das jetzt gut in den Griff kriegen. Aber muss man natürlich trotzdem jetzt erwähnen, dass da, ich hatte vor allem eher grafische Bugs, aber manchmal haben Texturen gefehlt und es waren irgendwie nur so lila Flächen, die dann da waren, dann ist man nochmal aus dem Bildschirm rein raus, dann ging's wieder. Ja. Oder ich hatte auch mal so ein, ich will jetzt nicht sagen, was da lag, aber da war so eine große Wegversperrung, ich sag mal ein großer schlafender NPC und der war dann, als ich das zweite Mal dann dort war, war der einfach weg und es sah halt einfach aus, als hätte ich da durchlaufen können.
Ja.
Und der war da aber quasi nur, aber ich bin halt gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Also solche kleinen Bugs hatte ich dann mal, die eher so optischer Natur waren, die aber das Spiel jetzt nicht irgendwie groß eingeschränkt hätten. War halt ja, so ein bisschen verwunderlich. In dem Moment reißt es einen halt auch aus dieser fantastischen Welt so ein bisschen raus, weil man dann auf einmal das Spiel wieder als Spiel wahrnimmt. Weißt du, so als technisches Gerüst.
Ja. Ja. Und das war bei mir ja ähnlich. Also dieser Speicherbug war auch der einzige wirklich gravierende Bug, den ich hatte. Und an dem Punkt dachte ich aber tatsächlich, oh Gott, das ist jetzt hier Gamebreaking, ich komme nicht weiter, weil mich das Spiel immer wieder zu diesem Punkt zurücksetzt. Weil du stirbst ja zwangsläufig in dem Spiel. Das wäre natürlich ein bisschen, ich hätte quasi das den Rest des Spiels ohne zu sterben schaffen müssen.
Ja, geht gut, Tobi.
Bin schon sehr, sehr gespannt auf die Durchläufe, die es sicher von irgendwelchen sehr verrückten Spielern geben wird, die das Spiel beenden werden, ohne zu sterben. Aber
auf es war dann der Hero Controller gespielt.
Richtig, genau. Und es war dann aber so, ich habe das Spiel dann einfach geschlossen, neu gestartet und dann ging es halt wieder. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass jetzt der Speicherstand dann tatsächlich gekillt gewesen wäre. Ja, wie gesagt, Bugs und Performance-Probleme während des Tests, ob die das jetzt in den Griff kriegen mit Patches, ich hoffe es sehr, weil das Spiel rundherum einfach ein fantastisches Metroidvania ist. Dass jeder mit einer Xbox One, beziehungsweise auf dem PC kommt es ja auch noch, gespielt haben sollte. Meiner Meinung nach.
Es kommt rechtzeitig, es kommt parallel. Also es ist auch Xbox, wie heißt das, Game Pass Spiel, genau. Also in Day One im Game Pass drin, weil es ja von Microsoft eben auch gepublished ist. Es ist da deswegen natürlich eben jetzt auch erstmal Xbox exklusiv, sprich auch für den Xbox Account auf dem PC. Aber es erscheint parallel. Genau. Ein absoluter Pflichttitel dieses Jahr, würde ich sagen. Also wir sind ja große Metroidvania-Freunde, also für Leute, die dieses Genre mögen, da führt kein Weg dran vorbei, würde ich sagen. Mhm. Und ich würde mich jetzt auch schon so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass es mit großer, großer Wahrscheinlichkeit unter meinen Top-Spielen des Jahres landen wird. Also ich habe so viel Spaß mit diesem Titel und ich bin so begeistert. Es ist für mich auf jeden Fall das erste große Highlight des Jahres, wie ich es eigentlich auch erwartet hatte. Also ich bin davon wenig überrascht, aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass es diese Erwartung auch erfüllt hat und erfüllen kann.
Und das macht die Leistung ja eigentlich sogar noch größer. Also wenn man schon viel erwartet und dass es ein Spiel dann schafft, die tatsächlich zu erfüllen. Von so einem vergleichsweise, ich weiß, das Team ist schon deutlich größer geworden, aber von so einem vergleichsweise kleinen Team ist das natürlich einfach eine tolle Leistung und auch von meiner Seite einfach eine absolute Empfehlung. Trotz dieser kleinen Wehwehchen, ich glaube, gerade über kleinere Performance-Probleme kann man hinwegsehen, weil der Rest wirklich einfach, ja, ich kann es nur noch mal sagen, einfach ganz fantastisch gelungen ist.
Ja, Deinen Test findet man natürlich in der neuen GamePro und auf gamepro.de. Mhm, da hast du es getestet. Da verweisen wir natürlich auch hin, wenn ihr noch was lesen wollt von Tobi und gespannt seid auf seine Wertung, die wir jetzt nicht spoilern.
Nein, selber lesen.
Spoiler, es ist sehr hoch.
Ja, es ist ganz gut, ja.
Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, ausführlich über Ori and the Will of the Wisps gesprochen. Ein Highlight des ja noch etwas jungen Jahres, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Und dann freue ich mich auf den nächsten Cast mit dir. Bin gespannt, über was wir dann reden.
Freue mich auch drauf.
Vielleicht mal ein Brettspiel. Komm, wir lass uns mal über Brettspiele podcasten.
Ja, können wir gerne machen.
Mach's gut.
Bis dann, ciao.
Tschüss.